Ich möchte noch vor der Predigt ein Gebet mit uns sprechen. Gott, wir danken dir dafür, dass du lebendig und erfahrbar bist und auch noch heute in unsere Welt hineinwirkst, dass du Interesse an uns Menschen hast, weil du uns geschaffen hast. Und ich danke dir dafür, dass du auch heute Morgen hier unter uns bist. Ich danke dir für dein Wort, die Bibel, die du uns als gute Orientierung, als Maßstab, als Fragenbeantworter gegeben hast, als Liebesbrief an uns, an dem wir uns orientieren können, wie wir in guter Gemeinschaft mit dir und unseren Mitmenschen leben können. Hilf uns immer wieder, das auch von dem Gehörten in die Praxis umsetzen. Und ich danke dir dafür, dass du uns liebst und dass du uns siehst, so wie wir sind, so wie wir heute Morgen hierher gekommen sind. Amen. Vor 2 Wochen habe ich eine Predigt darüber gehalten, dass es gut ist, in gute Beziehungen zu investieren. Und ich habe auch über den Unterschied von Mann und Frau gesprochen. Ich habe euch hier auch nochmal ein Bild mitgebracht von der letzten Predigt, die Zusammenfassung in Kurzform. Wir haben darüber gesprochen und in die Bibel hineingeschaut, dass Gott den Menschen nach Mann und Frau geschaffen hat, also 2 Geschlechter, und beide sind nach dem Ebenbild Gottes gemacht. Gleichwertig, aber halt unterschiedlich, so wie man es auch hier sieht oder wenn wir uns angucken. Und nachdem Gott den Menschen geschaffen hat, hat er noch einen sehr guten Satz gesagt. Er hat gesagt, und was er sah, das wäre sehr gut. Also er spricht über uns als dich, als Mann und Frau, das Prädikat sehr gut aus. Und wir hatten es schon vor 2 Wochen geübt, aber ich glaube, wir sollten es weiter üben. Und auch noch hier im Gottesdienst, dreh dich doch mal kurz zu deinen Nachbarn und Nachbarinnen und sag, hey, du bist sehr gut, weil wir brauchen das auch gerade an so einem trüben Tag, mal so eine Ermutigung am Morgen. Du bist sehr gut, schön, dass du heute da bist. Schön, dass du so wie du bist, als Mann und Frau hier sein darfst. Genau, ja. Lasst uns das weiterhin üben und einander ermutigen oder sagen, hey, du bist sehr gut, ja. Ich merke, dass das geht doch oft manchmal im Alltag unter, da gibt man sich so Anweisungen, sowohl zu Hause als auch im Geschäft. Man redet, man spricht, aber so das Feedback, die positive Ermutigung, die fehlt ab und zu. Und ich hatte darüber auch gesprochen, dass wir als Menschen uns danach sehen, in guten Beziehungen miteinander zu leben. Und Gott, der Schöpfer, möchte auch in guten Beziehung zu uns Menschen leben. Und wenn man in die Bibel hineinschaut, ist es ein totales Beziehungsbuch. Von Anfang an sieht man dort die Beziehung zwischen Gott und Mensch, aber auch zwischen den Menschen miteinander. Und in diesem Miteinander nimmt die Ehe einen wichtigen Stellenwert ein. Sie ist jedoch nicht das einzigste Beziehungsmodell. William Booth, der Gründer von der Heilsarmee, soll einmal gesagt haben, redet euren Töchtern nie ein, dass die Ehe das vorrangige Ziel im Leben sei. Es wird ja auch manchmal unter uns Christen so getan, als gäbe es nichts Höheres, einen Ehepartner oder einen Lebenspartner und dann den zu heiraten. Als könne man unverheiratet dann auch nur unglücklich sein oder nicht glücklich sein. Und das stimmt nicht. Das wahre Ziel in unserem Leben ist nicht, dass wir glücklich werden mit einem Ehepartner und dass wir viele Kinder kriegen in erster Linie. Das gehört dazu und wir dürfen dankbar dafür sein. Aber das erste und wichtigste Ziel, was wir immer wieder vor Augen halten sollten, ist, Gott zu erkennen, Gott kennen und mit ihm leben. Zu seiner Ehre, das tun, was ihm gefällt, was er in seinem Wort schreibt, das sollte das höchste Ziel sein und nicht erstmal Frau oder Mann, Kind oder Kinder. Danach, wenn Gott es will, ist dieses möglich. Der Apostel Paulus empfand seinen Stand als Single als erstrebenswert und noch mehr sogar als verheiratet zu sein erstrebenswert. Häufig wird es ja bei uns manchmal so ein bisschen umgedreht. In den meisten Fällen guckt man so ein bisschen auf die Singles. Was ist das denn für einer oder wie ist die denn drauf? Und ich frage mich, warum eigentlich? Singles gibt es ja nicht wenig. Wenn man mal die Statistiken so anschaut, 41% aller Haushalte in Deutschland sind Ein-Personen-Haushalte. Die einen gewollt, die anderen ungewollt, manche geschieden, manche verwitwet. Manche haben damit stark zu kämpfen, mit diesem Stand. Sie fühlen sich manchmal vielleicht auch etwas minderwertig oder unvollkommen, wenn sie dann auch vielleicht zu gemeinschaftlichen Festen, Familienfesten eingeladen werden oder auch hier vor und nach dem Gottesdienst dann neben Familie und Partner stehen, kommt man sich schon manchmal so wie das dritte Rad am Wagen vielleicht vor. Aber warum dann diese Gefühle, die bräuchten oder sollten doch eigentlich nicht sein? Wenn wir in die Bibel gleich auch reinschauen werden, gibt es eine völlig Gleichwertigkeit von verheiratet und Single sein. Beides ist gut und recht. Entscheidend ist auch nicht sozusagen, was du hast, sondern was du aus der Situation draus machst. Und interessanterweise, wenn wir ein bisschen mehr Zeit hatten, könnte man auch noch tiefer in die Bibel einsteigen, wo Jesus auch was zu dem Thema Single sein sagt. Denn er hebt dort sogar die jüdische Tradition auf, indem er die Heiratspflicht da aufhebt. Steht in Matthäus Kapitel 19. Single sein betrifft schlussendlich jeden von uns. Warum? Jeder war schon mal Single, vielleicht ist jetzt jemand Single oder du kannst wieder zu einem Single werden. Und auch viele Leute, mit denen wir es zu tun haben, in unseren Familien, Freundes-, Nachbarschaftskreisen, sind Singles. Und auch wir haben eine gewisse Denkweise über sie. Und von daher möchte ich mit euch heute etwas darüber nachdenken, wie wir mit Singles, Verwitweten, Alleinstehenden, Geschiedenen umgehen können und sollen, wie sie ermutigen können in ihrem Stand und auch Perspektive geben. Bedeutet eigentlich Single sein immer auf der Suche nach einem potenziellen Partner zu sein? In unserer Gesellschaft und Gemeinde fühlt es sich ja manchmal vielleicht für manchen Single so an, als ob man nicht irgendwie da recht reinpasst in das System, so wie so ein Plan B. Doch diese Sichtweise ist total falsch und nicht richtig, auch nicht biblisch. Von daher möchte ich mit euch heute darüber sprechen, dass es auch ein Segen ist, Single zu sein. Und dann in der nächsten Woche in der Predigt möchte ich auch darüber sprechen, dass es ein Segen ist, für manche zu heiraten und Ehe zu leben. Im 1. Korintherbrief Kapitel 7 beschreibt genau der Apostel Paulus diese Thematik. Verheiratet sein oder Single sein? Und Paulus stellt in diesem Kapitel ein paar interessante Thesen auch auf. Manche, wo wir erstmal drüber nachdenken und nachsinnen müssen und manche, die uns vielleicht auch erstmal so ein bisschen komisch vorkommen oder wir erstmal einsortieren müssen und gar nicht so einfach schlucken können. Das Schöne an diesem Kapitel im 1. Korinther 7 finde ich, dass es sehr praktisch ist. In den ersten Versen spricht Paulus über die körperliche Beziehung in einer Ehe und auch wie es mit der Scheidung aussieht. Im mittleren Teil bespricht er dann mit den Korinthern in diesem Brief den Stand, deinen Beziehungsstatus, in dem Gott dich hineingestellt hat. Und dann im letzten Abschnitt, den wir uns heute etwas näher angucken werden, auch über Unverheiratete oder Singles. Von daher, wenn du mehr Zeit hast, wir können nur auszugsweise heute reinschauen, lest dir das Kapitel auch gerne mal zu Hause in Ruhe durch, weil ich glaube, dass das Thema Ehe und Ehelosigkeit auch immer noch heutzutage brandaktuell ist und es gut ist, dass wir uns da mit den Fragen und Thematiken auseinandersetzen und die Bibel gibt uns da gute Anweisungen und Hilfen. Bevor wir da einsteigen, noch ein paar Sätze zuvor. Es wird so auch immer wieder oder geschieht immer wieder, dass man dem Paulus Sachen vorwirft oder auch versucht, dieses Kapitel zu relativieren. Ich möchte da zwei Aspekte in diesem Kapitel nennen. Einmal Paulus, seine Meinung gegen ein Wort des Herrn. Besonders in diesem Kapitel oder in diesem Brief fällt es auf, dass hier an mancher Stelle ein sehr deutlicher Unterschied gemacht wird zwischen Paulus' Meinung und Rat und ein Wort des Herrn. Normalerweise in vielen anderen Briefen spricht Paulus sehr klar und eindeutig in voller Autorität und Gewissheit, dass er das, was er sagt, von Gott weitergegeben bekommen hat, dass es dem Willen Gottes entspricht, dass er es so geoffenbart bekommen hat. Hier in diesen Versen fällt es auf sehr stark, dass hier ein Unterschied gemacht wird. Es wird betont, dass manche Äußerungen einfach die Meinung oder der Rat des Paulus sind. Damit ist es aber nicht, dass es total falsch sein muss. Paulus hat zu seiner damaligen Zeit Fakten zusammengetragen nach seinem besten Wissen und Herzensbeziehung zu Gott, alle Fakten zusammengetragen und in der Abhängigkeit da denn diese Sätze geschrieben. Das ist der erste Punkt, Paulus persönliche Meinung gegen auch ein Wort des Herrn. Das zweite ist der kulturelle Unterschied. Paulus hat ja über vor tausenden Jahren gelebt und er lebte in einem jüdischen Kontext. Und er schreibt diesen Brief, diesen ersten Korintherbrief an die Gemeinde in Korinth, die sowohl aus jüdischen Christen als auch griechischen Christen bestand. Und die Empfänger dieses Briefes wussten von daher sehr auch deutlich, was Paulus anspricht, oder lebten auch in diesem Kontext von damals einen ähnlichen Kulturkreis, wie Paulus ihn kannte. Und das ist uns heute manchmal nicht so gegeben, denn früher gab es gewisse Abhängigkeiten in den Familien. Heute gibt es da Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, das damals nicht immer so gegeben war. Und diese Veränderungen machen es dann auch manchmal schwer, diese Texte richtig einzusortieren, aber sie sollen uns nicht entmutigen, sondern wir sollen uns damit beschäftigen, auseinandersetzen und die guten Wahrheiten Gottes in unser Leben übernehmen. Schauen wir in die ersten Verse vom ersten Korintherbrief hinein. Hier schreibt der Apostel Paulus im ersten Vers, scheint es eine konkrete Frage gegeben zu haben, da schreibt er: Kommen wir nun zu dem, was ihr mir geschrieben habt. Und Paulus muss den Korinthern etwas klarstellen. Sie sollen sich in ihrer Selbstbeherrschung üben. Hier in diesem Text, da schreibt er Folgendes. Ihr sagt, es ist das Beste, wenn ein Mann überhaupt keinen Geschlechtsverkehr mit einer Frau hat. Meine Antwort darauf lautet, wegen der Gefahr sexueller Unmoral soll ein Mann die eheliche Beziehung mit seiner Frau pflegen und eine Frau soll die eheliche Beziehung mit ihrem Mann pflegen. Am liebsten wäre es mir ja, wenn jeder wie ich die Befähigung hätte, ledig zu bleiben. Paulus muss hier also etwas klarstellen und sagen, liebe Korinther, beherrscht euch etwas, weil es herrschten gewisse Vorstellungen in der Gemeinde über das Thema Sexualität. Manche waren völlig davon überzeugt, ihre Sexualität zügellos auszuleben. Und die anderen waren genau das Gegenteil, bis hin zur völligen Enthaltsamkeit. Ein Theologe fasst es sehr kurz und knackig gut zusammen, der sagt, Folgendes herrschte bei den Korinthern zuvor. Die korinthische sexuelle Enthaltsamkeit bestand anhand einer Machttheologie, ein Verständnis des Körpers als Gott geweiht und des Geschlechtsverkehrs als Sünde basiert. Es habe die Sicht vorgeherrscht, dass die neue Kreatur, die man in Christus ist, dass da Ehe und Geschlechtsverkehr es ausschließe. Und Paulus erkennt zwar die Ehelosigkeit als Gnadengabe an, doch soll sie nicht als Lebensform verpflichtend auferlegt werden. Heiraten und Geschlechtsverkehr seien damit keine Sünde. Paulus macht hier also in diesem Text auf diese Antwort der Korinther nochmal sehr klar, dass die sexuelle Enthaltsamkeit zwar ein hoch zu achtendes Ideal ist, aber durchaus eine Ehe auch ihre Berechtigung hat. Und er begründet dies auch mit der Gefahr der sexuellen Unmoral, die damals sehr stark dort vorherrschte in manchen Tempelprostitutionen, die damals ausgeübt worden ist, wo jeder mit jedem schlief, wo viel Unzucht herrschte. Und das sollte eingedämmt werden, da sollten sie sich beherrschen. Und um diese ungezügelte Sexualität vorzubeugen und einzudämmen, befürwortet Paulus und sagt, jeder Mann soll seine Ehefrau haben und jede Frau ihren Ehemann. Und damit wird aber nicht die Ehe oder die Ehelosigkeit aufgehoben, sondern es ist erlaubt, eine Ehepartnerin oder einen Ehepartner zu haben. Und aus Vers 2 wird auch nochmal sehr deutlich, dass Paulus die Ehelosigkeit und die Ehe als zwei christliche Beziehungsmodelle hier diskutiert und darlegt. Und in Vers 7 schreibt dann Paulus auch nochmal ganz klar, dass er sich bei der Frage der Ehelosigkeit, dass es um einen Rat von ihm handelt. Denn er schreibt hier nicht an die Korinther und sagt, hey, ihr dürft nicht heiraten oder ihr sollt nicht heiraten. Er gibt hier kein Gebot vor, sondern er stellt es auch etwas in Frage und sagt, hey, vielleicht solltet ihr euch überlegen, dass es weiser ist, nicht zu heiraten. Vielleicht ist es sogar besser, euch ein Beispiel auch an mir zu nehmen, der nicht verheiratet ist. Denn bei all dem, was da auch passiert ist in der damaligen Zeit in Korinth und worauf sie sogar auch stolz waren, was sie da taten, sagte Paulus, hey, so kommt mal ein bisschen runter, seid weise im Umgang miteinander und tretet mal etwas auf die Bremse. Und von daher gibt ihr ihnen dann folgenden Rat mit der nächsten Folie, Verse 8 und 9, schreibt Paulus: Den Unverheirateten und den Verwitweten rate ich, ehelos zu bleiben. Wie ich es bin, das ist das Beste für sie. Fällt es ihnen jedoch zu schwer, ihr Verlangen zu beherrschen, dann sollen sie heiraten. Es ist besser zu heiraten, als von unerfüllten Verlangen verzehrt zu werden. Genauso ist es auch immer wieder gut, da wo ich den Beziehungsstatus Single oder alleine oder verwitwet bin, immer wieder auch zu gucken, ist es vielleicht für mich sogar besser, für eine Zeit lang allein Single zu bleiben oder sogar auch für immer? Paulus war nicht verheiratet und er war mit seinem Stand des Single-Daseins glücklich und erfüllt. Den ersten Punkt, den ich hier rausgelesen habe und auch mit euch teilen möchte, ist: Es ist eine Gabe Gottes, Single zu sein. Paulus bezeichnet sowohl das Single-Sein als auch das Verheiratetsein, hier in diesen Versen sieht man es, ist eine Gabe Gottes. Hier steht es: Aber es haben nicht alle die gleiche Gaben. Dem einen gibt Gott diese und dem anderen jene. Paulus gebraucht hier in dem Kontext das Wort Charisma, Geistesgaben. Das ist genau dieses Wort auch, wofür die anderen all die Gnadengaben genannt werden in den anderen Texten, die er schreibt. Das bedeutet, sowohl das Verheiratetsein als auch die Ehelosigkeit ist eine Gabe, die von Gott geschenkt werden kann. Single sein soll eine Gabe, ein Geschenk sein, fragt sich jetzt vielleicht der eine oder andere. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kenne auch Singles, die mit ihrem Stand nicht sehr zufrieden sind oder auch manchmal traurig, frustriert, die sich doch gern einen Partner, eine Partnerin wünschten, Kinder, die nicht von sich behaupten würden, dass sie diese Gabe haben, dieses Geschenk der Ehelosigkeit. Ja, und man muss sagen, das ist leider so, weil wir in einer Welt leben, die nicht mehr so ist, wie sie im ursprünglichen Willen Gottes ist und entspricht. Aufgrund der Entstehung schon damals, die wir in dem ersten Buch Mose lesen, wo der Mensch sich gegen Gott gewandt hat, kam es zu einem Bruch zwischen Mensch und Gott, unter dem wir immer noch leiden. Und daher leiden wir auch in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen, sowohl in allen Beziehungen, auf allen freundschaftlichen Ebenen, wie auch in der Partnerschaft und Ehe. Und so ist es auch, dass leider einige Singles auch solo oder allein bleiben werden, obwohl sie sich gerne einen Partner wünschten. Es gibt vielleicht auch andere Gründe. Vielleicht gibt es kein passendes Gegenüber in ihrer Umgebung momentan, einen Partner, der in Frage kommt. Vielleicht ist man auch gesundheitlich angeschlagen, dass es nicht möglich ist, Partnerschaft zu leben, zu sehr im Beruf involviert. Es gibt die unterschiedlichsten Gründe. Und ja, manchmal lässt es Gott auch zu, dass ein Mann und Frau als Single ihren Weg oder seinen Weg gehen muss. Wir haben keinen Anspruch, wir haben kein Recht, Ehe zu leben. Genauso wenig, wie wir einfordern können, immer hier auf dieser Erde gesund zu sein. Daher ist es immer wieder auch gut, dass wir mit dem Stand, in dem wir sind, vor Gott kommen, dass wir ihn Gott bringen und mit ihm im Gespräch sind, worüber wir uns freuen, was wir uns wünschen, was wir uns erhofften und was uns auch schwer fällt. Das Single-Sein kann also ein Lebensstil sein im Sinne einer Berufung oder es kann auch ein erfüllter Lebensabschnitt vor oder auch dann nach der Ehe sein. Ja, wenn ich noch keinen Partner habe oder wenn vielleicht mein Ehepartner dann verstorben ist. Single-Sein heißt auf jeden Fall nicht, dass du weniger wert bist. Oder wenn du alleine bist, bist du nicht weniger wert als die, die einen Partner oder einen Ehepartner haben. Denn der Wert einer Person leitet sich nicht von dem Stand ab, sondern sie wird von Gott definiert, der sein Geschöpfe liebt, wie wir von gehört haben. Er liebt dich, er hat dich sehr gut gemacht, so wie du bist. Es ist eben ein Stand, der seine Vor-, aber auch seine vielleicht Nachteile hat. Und so schreibt Paulus es auch in diesem Text: Lerne mit dem Stand, den du hast, umzugehen, in den Gott dich auch berufen hat. Jetzt den zweiten Punkt, der hier auch angesprochen wird. Was spricht dafür, Single zu sein? Nun zu eurer Anfrage im Hinblick auf die, die noch unverheiratet sind. Ich, hier betont das, habe diesbezüglich keine ausdrückliche Anweisung von dem Herrn, also von Gott. Aber weil der Herr mir sein Erbarmen erwiesen und mich in seinem Dienst gestellt hat, könnt ihr meinem Urteil vertrauen. Ich meine, dass es wegen der bedrängten Lage, in der wir uns befinden, das Beste ist, unverheiratet zu bleiben. Jemand hat mal gesagt, tu nichts gegen dein Single-Sein, sondern tu etwas damit. Erkenne auch in diesem Stand die Chancen, die Möglichkeiten, die Unabhängigkeiten, die Ungebundenheit, die du hast. Versuch etwas Konstruktives damit zu machen. Du hast viel Zeit, du hast viel Kraft, viel Möglichkeiten und die kannst du gut einsetzen in deinem Umfeld, im Reich Gottes. Warum? Weil du eben nicht die ein oder andere Verpflichtung gegenüber Familienangehörigen hast, nicht Rücksicht nehmen musst, andere Freiheiten hast, spontan verreisen darfst, dir die Zeit einteilen kannst, so wie es dir gefällt, mit deinem Geld haushalten, so wie du es möchtest. Wir sollen diejenigen ermutigen, die in diesem Stand des Single-Daseins oder auch des Alleinseins sind, diese Zeit als wertvoll anzusehen. Und diese Unabhängigkeit ist ein starkes Privileg. Und oft schätzt man es dann auch manchmal erst später, wenn man dann in der Partnerschaft oder verheiratet ist, was das für eine auch tolle Phase war. Von daher ist es klasse, dass es hier auch bei uns in der Gemeinde Singles und auch alleinstehende Leute gibt. Ihr seid eine tolle Truppe, ihr seid ein tolles Potenzial hier für unsere Gemeinde und ich bin dankbar für euch und ohne euch wäre die Gemeinde nicht so, wie sie ist. In Vers 25 und Vers 26 spricht Paulus hier also von keinen göttlichen Anweisungen, sondern von seiner qualifizierten Meinung. Und deswegen sagt er auch hier ganz konkret, wer noch keinen Partner hat, soll jetzt nicht meinen, er musste auf Biegen und Brechen unbedingt einen Partner suchen oder eine Partnerin finden zu müssen. Aber wer heiraten will, der soll es doch auch tun. Der macht da nichts Falsches oder Verkehrtes. Schauen wir uns die nächsten Verse an, was für Single-Dasein spricht. Da heißt es, allerdings begehst du keine Sünde, wenn du heiratest. Und auch die ledige Frau sündigt nicht, wenn sie heiratet. Nur ist es eben so, dass euer irdisches Leben damit zusätzliche Belastung ausgesetzt ist, die ich euch gerne ersparen möchte. Eins ist sicher, Geschwister, es geht immer schneller dem Ende zu. Deshalb darf es in der Zeit, die uns noch bleibt beim Verheirateten, nicht die Ehe sein, die sein Leben bestimmt. Die Christen in Korinth damals gingen davon aus, dass Jesus Christus wiederkommen würde und waren davon auch überzeugt, dass es vielleicht sogar bald passieren kann. Und daher stellten sie sich auch damals die Frage, wenn Jesus kommt, dann wird das Erdenleben hier zu Ende sein, dann werde ich zu Jesus kommen und lohnt es sich dann überhaupt noch einen Partner, Partnerin, Ehepartner zu suchen oder soll ich vielleicht doch eher einfach ehelos bleiben? Und mit diesem Wiederkommen Jesu ist auch verbunden, dass davor auch schwere Zeiten anbrechen werden. Und die erlebten sie gerade, weil sie als Christen verfolgt wurden, verspottet wurden. Und von daher war auch die Antwort des Paulus hier so motiviert und auch seelsorgerlich ausgesprochen. Denn er wusste, wenn es hart auf hart kommt, ist es nochmal was anderes, wenn ich nur für mich allein verantwortlich bin oder auch noch eine Verantwortung für meine Familie habe. Er wusste um die zusätzlichen Belastungen, die Ehe und Familie auch mit sich bringen und dass es in schwierigen Zeiten herausfordernd wird. Und auch heute ist es immer wieder so, dass Ehen und Familie nicht einfach flockig laufen, sondern dass es Arbeit bedeutet, dass man Zeit, Kraft investieren muss. Jeder der Partner hat Wünsche. Wenn du Kinder hast, sie haben Wünsche, auch Kinder und dein Ehepartner haben Schwächen, mit denen es lernt, muss umzugehen, sich mal zurückzunehmen. Es gibt Menschen, die Gott für die Ehelosigkeit bestimmt hat und die sich auch da bewusst für entschieden haben, die diese Gabe haben. Wir finden es auch in der Bibel, im Alten Testament wird uns hier der Prophet Elia oder auch Daniel genannt, im Neuen Testament Johannes der Täufer. Die Bibel spricht in dem Sinne auch darüber als kein Problem, dass wenn ein Mensch Single ist oder ledig bleibt, sondern sie bewertet auch diesen Lebensstand sehr positiv. Schauen wir uns die nächsten Texte, die Verse an. Kapitel 32 und 34. Da schreibt der Apostel Paulus: Wenn ein Mann ledig ist, gilt seine ganze Sorge der Sache des Herrn. Er bemüht sich so zu leben, dass der Herr Freude daran hat. Aber wenn er verheiratet ist, bemüht er sich, auch seine Frau Freude zu machen. Daher sorgt er sich auch um die Dinge, die zum Leben in dieser Welt gehören. Und das führt dazu, dass sein Interesse geteilt sind. Genauso ist es bei der Frau, wenn sie noch nicht verheiratet ist oder wenn sie keinen Mann mehr hat, gilt ihr ganze Sorge der Sache des Herrn. Sie möchte ihm dienen mit all ihren Gedanken und all ihrem Tun. Aber wenn sie verheiratet ist, sorgt sie sich auch um die irdischen Dinge. Sie bemüht sich, ihren Mann Freude zu machen. Paulus verdeutlicht es hier nochmal und bringt es auf den Punkt. Es geht um die Sache des Herrn. Und Paulus beleuchtet hier auch nochmal sehr positiv, wie es ist, wenn man auf sich nur alleine gestellt ist, als Single oder alleinstehende Person, dass du da mehr Zeit und Kapazität hast, dich um die Sache des Herrn zu kümmern und zu sorgen. Wir leben ja in einer Kultur, wo sich viel darum dreht, wer bin ich, was habe ich, wer mit wem oder warum auch nicht, wie lange, wie kurz. Und da kann man schon manchmal verrückt werden. Und auch als Jesu-Nachfolger kann man schnell aus dem Blick verlieren, was eigentlich Prioritäten sind. Ja? Es geht darum, und das ist, glaube ich, ein Schlüsselvers, den Paulus hier mit dem nächsten Vers nochmal mitbringt, bitte nächste Folie. Er sagt: Ich sage das in eurem eigenen Interesse und nicht um euch und eure Freiheit einzuschrecken. Vielmehr will ich euch helfen, das zu tun, was gut und richtig ist und dem Herrn unbeirrt und mit ungeteilter Hingabe zu dienen. Paulus erwähnt mehrmals, dass er in dem Kapitel hier kein Gesetz Gottes weitergibt. Er möchte ihn nichts überstülpen, aber er sieht etwas, er hat ein Ziel, eine Vision, dass wir Gott in rechter Weise dienen, ungeteilt, ungestört. Dass wir uns nicht ablenken lassen von den Alltäglichkeiten oder auch von manchen Beziehungen, sondern dass sie zweitrangig sind und unsere erste Aufgabe ist, immer wieder unseren Blick auf den Herrn zu richten. Denn auch unser Partner, so gern wir ihn haben, so liebevoll wir ihn haben, kann viel Zeit in Anspruch nehmen und auch Beziehungen oder Familie, dass dann die gute Zeit, die ich mit Gott bräuchte, hinten runterfallen. Unverheiratet sorgt euch um die Sache des Herrn. Von daher kann Paulus da auch von einem guten und Gnadenstand sprechen. Paulus, Johannes der Täufer und viele andere Personen aus der Bibel in der Kirchengeschichte haben die Welt verändert. Sie waren Singles, sie waren unverheiratet, sie hatten also keine Partnerschaften oder Verpflichtungen für die Ehe oder Familie zu sorgen und hatten so Zeit, sich für Gott einzusetzen. Und ohne sie hätte manches in Gottes Reich nicht so passieren können, hätten Menschen Jesus nicht kennengelernt. Singles haben also eine gute Chance, auf Gott hinzuweisen. Sie können ihr Leben frei gestalten. Sie sind unabhängig, haben Potenzial. Sie haben Kraft, um das Reich Gottes zu stärken und zu investieren. Aber Vorsicht, Singles oder Alleinstehende sollten nicht nur arbeiten. Sie leben nicht nur von der Arbeit. Sie brauchen auch einen Ausgleich, den wir, die wir vielleicht verheiratet sind oder in Partnerschaft leben oder Ehe, uns das aus der Partnerschaft Ehe, Familie ziehen und finden. Von daher lasst uns als Ehepaare, als Familien auf die Freundschaften zu Singles immer wieder achten und die nicht einschlafen. Lasst uns im Gespräch mit ihnen sein, von ihnen hören, was sie beschäftigt, was sie bewegt. Lasst uns gute Beziehungen mit ihm leben, in Freundschaften, in Hauskreisen. Sicherlich ist es nicht das Gleiche wie eine Partnerschaft oder Ehe. Aber auch in dieser Gemeinschaft kann man Annahme, Geborgenheit, Korrektur und das Leben miteinander teilen. Und liebe Ehepaare und Familie, lasst uns das bewusst sein, was das für ein Geschenk ist, dass wir Singles hier in unserer Gemeinde haben. Viele sind geniale Vorbilder und Leute, die stark etwas reißen, die wertvoll sind, die wir brauchen. Ohne euch, hatte ich gesagt, wäre die Gemeinde nicht so, wie sie ist. Lasst uns da auch immer wieder die Möglichkeit nutzen, sie einzuladen zu uns nach Hause. Denn für ein Single wird es schon allein herausfordernd, mit all dem Geschirr und Besteck eine Familie zu sich einzuladen. Ja, von daher lasst uns ganz unkompliziert einfach Personen zum Essen dazu einladen und mit ihnen ins Gespräch kommen. Und das Gleiche gilt nicht nur für die Alleinstehende, sondern für die auch, die ihren Partner vielleicht verloren haben oder geschieden sind. Und das Wichtigste, lasst uns auch füreinander beten. Die Singles für die Familien und auch umgekehrt. Und lasst uns immer wieder darum besorgt sein für das eine, für die Sache des Herrn. Das gilt sowohl für die Verheirateten als auch für die Nicht-Verheirateten, dass wir das in erster Linie immer wieder im Blick haben. Es geht um unsere Beziehung zu Gott. Sie soll immer wieder den größten Fokus bei mir im Leben haben. Und wenn diese Beziehung zu Gott im Reinen ist, dann entsteht dadurch auch in die anderen Beziehungen eine heilsame und gute Verbindung. Um Paulus nochmal etwas besser zu verstehen, warum er da auch nochmal zum Single-Sein rät, nennt er hier zwei Sachen in Vers 26. Eine, die erstgenannte Sache, dass er Mut macht zum Single-Sein aufgrund einer bedrängten Lage, die damals war. Wie gesagt, es gibt Zeiten, wir sehen es auch in anderen Ländern, die herausfordernd sind, da wo es Kriegssituationen gibt und wo es da eine Verantwortung ist, Ehe und Familie zu haben. Und das war damals auch eine gegebene Zeit der Verfolgung. Daher sagt Paulus, ist es manchmal sinnvoll, auch nicht zu heiraten. Und dann, was ich auch noch gut finde, er behält den Blick für die Ewigkeit, die Zeit im Himmel im Blick. In Vers 29 redet Paulus von einer Zeit, die noch etwas bemessen ist, kurz bemessen ist. Wir leben hier auf dieser Erde, sei es 80 bis 100 Jahre, wenn es gut ist, aber wir werden nicht hier die Ewigkeit auf der Erde verbringen. Im Vergleich 80 Lebensjahre zu Ewigkeit ist es nur etwas hier auf dieser Erde. Und es ist immer wieder gut auch zu wissen, wir werden hier eine gewisse Zeit auf dieser Erde verbringen, in welchem Beziehungsstatus auch immer. Aber es gibt auch eine Zeit danach. Und die darf ich verbringen, wenn ich an Gott glaube, im Himmel bei ihm. Und da gibt es andere Wichtigkeiten. Da geht es nicht um verheiratet oder nicht verheiratet zu sein. Lasst uns diese Zeit nutzen, die wir hier auf dieser Erde haben, um immer wieder Gott die Ehre zu geben. Lasst uns die Prioritäten gut sortieren. Uns immer wieder auch Fragen stellen. Warum, wie treffe ich Entscheidung? Auch treffe ich die aus dem Bauch heraus oder zusammen mit Gott? Wo ist mein Herz? Für was schlägt es? Für was setze ich mich ein? Wie viel Kapazitäten, wie viel Kraft setze ich auch ins Reich Gottes? Und jetzt nochmal zusammengefasst mit dem letzten Vers, den Paulus schreibt zum Thema Fazit, Thema Ehelosigkeit. Da sagt er, beide treffen also eine gute Entscheidung. Der, der seine Verlobte heiratet und der, der ledig bleibt. Besser allerdings ist der zweite Weg, sagt er. Von daher nochmal kurz und knackig zusammengefasst, liebe Ehe-Leute, liebe Familien, lasst uns daran erinnern, die Leute, die alleinstehend sind, die Single sind, in Kontakt mit ihnen zu bleiben, ihnen Wertschätzung, Ermutigung zuzusprechen, sich mit ihnen zu treffen, Gemeinschaft zu verbringen. Denn wir haben uns gegenseitig immer wieder etwas zu geben. Wir sind beide Lernenden auf dem Weg mit Jesus. Und liebe Singles, ich möchte euch ermutigen, bleibt im Gespräch mit Gott und mit euren Mitmenschen. Teilt uns mit, was euch bewegt, was euch nervt, was euch beschäftigt. Wir wollen Gemeinschaft, Beziehung miteinander leben und nutzt diese Freiheiten, diesen Freiraum, den ihr habt, auch zur Ehre Gottes. Amen. Ich bete noch. Gott, ich danke dir für dieses Bibelwort, was nicht einfach ist, was herausfordernd ist, was jeder, wo jeder auch an den Punkt kommt und für sich beantworten muss, wie sein Beziehungsstatus aussieht, wie er den leben möchte. Und ich möchte dich bitten, dass wir das zu deiner Ehre tun. Und du siehst auch, ja, dass nicht alles heile Welt ist, dass auch vieles schief läuft, vieles nicht gut ist. Ich möchte dich aber bitten, Herr, dass du uns hilfst, diese Wegstrecke zu gehen, in dem Stand, wo wir sind, ob wir verheiratet sind oder ob wir Single sind, dass wir den Weg mit dir gehen, durch alle Höhen und Tiefen, ob die Sonne scheint oder der Regen fällt. Du bist da, du bist gut, du hast gute Ansagen, du hast gute Hinweise für unser Leben. Lass uns das immer wieder im Blick behalten. Amen. Wir hören noch ein Lied.